SWR 2. Die 68er.
SWR 2 Tandem mit Martin Gramlich. Guten Abend. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu Besuch, nämlich einen Mann ohne Eltern. Jeder hat Eltern, aber unser Mann, unser Gast, hatte keine Mama und keinen Papa. Und so kann ich das jetzt schon formulieren, denn so sagt er das selbst. Mama und Papa hatte ich nicht. Ich musste Renate und Eberhard sagen. So heißt das neue Buch des Freiburger Kabarettisten und Autors Jess Jochensen. Er ist zu Gast bei uns und wir sprechen über seine literarische, satirische Auseinandersetzung mit seinen 68er-Eltern. Herr Jochensen, hallo.
Hallo, grüß Gott.
Herr Jochensen, Renate statt Mama ist ja ein bisschen gemein. Dabei sagt sich doch gerade als Baby oder als Kleinkind Mama doch ganz komfortabel.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, Mama ist, ich weiß nicht, es gibt so ein schönes Fremdwort, ich glaube, omnipoetisch oder so ähnlich. Das ist der einfachste Laut, den Kinder bilden können, ist dieser Mama-Laut. Aber ja, also.
War ihnen nicht gegeben.
War mir nicht vergönnt, möchte ich fast sagen, weil die politische Direktive oder der erzieherische Überbau der Eltern, speziell der Hippie-Generation, war natürlich sehr individualistisch und auf den Eigennamen getrimmt.
Ist es das Individualistische, warum manche Eltern oder in einer bestimmten Generation auch den Eigennamen vielleicht wichtiger nehmen als die, ich nenne es mal, Funktionsbezeichnung?
Das kann gut sein. Ich war da sehr klein und wusste das nicht besser. Das hat man ja in späteren Zeiten auch noch erlebt. Also ich selber heute finde es ganz zauberhaft, dass meine Söhne Papa sagen.
Mama und Papa hatte ich nicht. Ich musste Renate und Eberhard sagen, das ist das aktuelle Buch von Jess Jochensen, ist eine Zusammenstellung von älteren Texten. Es geht um die 68er, Anlass natürlich jetzt 50 Jahre 68. Wir müssen vielleicht kurz eines klären, Herr Jochensen. Also es ist Literatur, es ist Satire, es ist nicht sozusagen die 1:1 Darstellung tatsächlich dessen, was Sie erlebt haben in Ihrer Kindheit.
Nee, das muss man wirklich dazu sagen, das wäre auch ungerecht meinen Eltern gegenüber. Die ältesten Texte sind fast 20 Jahre alt. Als ich das angefangen habe zu überlegen, das war so ein ganz, ganz banaler Grund, dass es so schwierig war in meiner Jugend und jetzt war wirklich tatsächlich und wahr und wahrhaftig, dass das Rebellieren so schwierig wurde. Also so Jugendliche, Pubertierende müssen ja irgendwie rebellieren. Das ist ja der Grund, warum man so seltsame Dinge macht, wie Rockmusik hören, sich die Haare wachsen zu lassen, zu kiffen und so weiter. Wenn das aber deine Eltern machen, dann wird's schwierig. Dann bleibt ja nur den Anzug anziehen mit 12 und die Steuererklärung heimlich aufzufüllen. Und ich dachte, das wäre mal ein schöner Ansatz, über die Eltern zu reden, um anders zu rebellieren. Und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, was da alles sein könnte und immer wieder Sachen reingepackt, die man aus sehr konservativen Erziehungsmodellen kennt. Und so entstand dann peu für peu dieses Buch, dieses Kaleidoskop von Vertretern dieser Generation. Und rezipiert wurde, ist es aber 1:1, als ob es so gewesen wäre, natürlich.
Ja, und da gibt es tatsächlich ja echt einige recht happige Eindrücke zu lesen, sehr drastische Schilderungen. Die Eltern sind ja quasi permanent nackt, lassen den Sohn beim Sex zu sehen, zu essen gibt es Körner, Mose, Flechten. Es werden natürlich Drogen genommen, darüber wird fast die Einschulung des Sohnes verpasst. Zugespitzt formuliert und aus ein Kaleidoskop, also nicht nur aus eigenen Erfahrungen, sondern auch aus Erzählungen von anderen?
Erzählungen von anderen, aber das, was ja Satire ausmacht, letztlich ist es eine kleine Idee und die wird dann satirisch überhöht. Sonst ist es ja auch keine erzählenswerte Geschichte. Also ich fand das schon spannend, also diese Umschlagpunkte haben mich immer schon interessiert. Also wo schlägt so eine ganz konservative, fast schon restaurative Erziehung, wie man sie vielleicht aus einem sehr preußischen oder auch einem sehr katholischen Elternhaus kennt, wo es ganz klare Regeln gibt, wo schlägt die um in was Anti-Autoritäres oder vielleicht sogar Liebevolles, Schönes? Und eben der andere Punkt, also wenn die Eltern sehr anti-autoritär sind, ganz viel erlauben, ganz liebevoll sind, alles richtig machen wollen, wo sind da Momente der Spießigkeit zu finden, der Verdruckstheit und auch der starken Reglementierung? Und tatsächlich gibt es ja sowas wie Alternative Conformity. Also Eltern bleiben immer Eltern und machen viel falsch. Wer weiß das nicht?
Ich habe eine Stelle, die lese ich gerade mal kurz vor. Meine gesamte Kindheit hindurch wurde ich mit Regeln und Richtungsweisern vollgeschrieben wie eine Tafel. Alle können lesen, was draufsteht, nur man selber nicht. Noch heute fühle ich mich manchmal so merkunwürdig wie ein geknicktes Vorfahrtsschild, das irgendwo meilenweit von der nächsten Straße entfernt rumsteht. Da klingt ja auch diese Regelhaftigkeit an, die Sie genannt haben, dass das Antiautoritäre dann doch mal umschlägt in eine andere Art von Regulierung.
Nee, natürlich. Also es gibt so Erinnerungen, oder die finden sich dann auch überspitzt als Geschichte in dem Buch, beispielsweise die Verpflichtung, auf eine Demo zu gehen. Was ich als politisch denkender Mensch heute total okay finde. Für ein Kind kann das mal spannend sein, aber bitte nicht jedes Wochenende.
Sie haben auch eine ganz spezielle Art noch von 68er-Eltern, nämlich bayerische 68er-Eltern. Inwiefern macht das nochmal ganz speziell?
Das war natürlich ein literarischer Dreh, wo ich beim Schreiben gemerkt habe, okay, jetzt packe ich die beiden Dinge zusammen, die gar nicht gehen. Also so wirklich amtliche Hippies, wirklich mit Flocati auf dem Kopf, Che Guevara in der Küche und Frank Zappa auf dem Klo. Und auf der anderen Seite ganz katholische Bayern, also fester verwurzelt in der Scholle sind, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Und alles, was da an Satire geht, also diese Kombination kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also so bigotte Dumpfheit und Klerikertum mischen sich dann mit Pink Floyd und Marihuana-Konsum. Und inklusive des Clues, dass meine Eltern schwer bayerisch geredet haben und ich dann behauptet habe, als Kind hätte ich das nicht verstanden, wegen dieses furchtbaren Dialekts, den kommen nicht versteht.
Was haben Sie positiv erlebt an diesem 68er Elterntum, an Eltern, die sozusagen anders ticken als im Umfeld?
Es ist eigentlich ziemlich interessant, dass ich den Aufbruch, den die 68er ja wirklich bedeutet haben für die Geschichte unseres Landes, alles erst viel später mitgekriegt habe und auch erst später würdigen konnte. Ich habe zum Beispiel meinen Opa sehr geliebt. Ich habe meinen Opa wahnsinnig geliebt, der ein Nazi war. Aber das war mir als Kind ja weder bewusst noch wichtig. Ich fand den gut und habe das auch gar nicht so kapiert, warum das so ein angespanntes Eltern-Großeltern-Verhältnis gibt. Und erst später in der Schule und dann im Studium ist mir klar geworden, dass es dieses Aufbrechen, dieses verkrusteten Deutschland zwingend gebraucht hat, diese emanzipatorische Kraft, die 68er entwickelt hat, das ist mir später bewusst geworden. Als Kind war das teilweise normal und teilweise halt auch wahnsinnig nervig. Also es war weder meine Musik, die lief, ich hätte meinen Kampf gegen die Autoritäten gerne selber geführt, aber den haben ja meine Eltern immer schon geführt.
Hätten Sie 68 oder die 70er lieber sozusagen als bewusstes Wesen, ist jetzt ein bisschen blöd, aber als nicht als Kleinkind miterlebt, sondern als Erwachsener, als Student?
Diese Frage habe ich mir eigentlich nicht gestellt, weil es ja nicht relevant ist. Also es gibt jetzt nicht ein Jahrzehnt, in dem ich gerne aufgewachsen wäre. Es war einfach so und ich kann mich erinnern, dass wir, wann war das? Ich glaube 1999 gab es ja den Scheibenwischer noch. Die Sendung der Scheibenwischer, und da haben wir eine Sendung genau darüber gemacht. Und da war der Dieter Hildebrand, der Bruno Jonas und ich haben diese Sendung bestritten und jeder stand exemplarisch für eine Generation. Also der Bruno Jonas für die 68er, ich für die 68er Kinder und der Dieter Hildebrand für die Eltern der 68er, eigentlich diese wirklich die Generation, die noch im Krieg war. Und bei allen Flachs, den wir da getrieben haben und dem Draufhauen auf die jeweilige Elterngeneration, hat man doch sehr gemerkt, wie tief das verwurzelt ist. Also der Hildebrand zum Beispiel war überhaupt kein Freund der 68er, hat das immer ganz furchtbar gefunden, obwohl er natürlich erkannt hat, dass die links sind und politisch ähnlich ticken wie er. Aber dieses Dogmatische, den die Linke damals zum Teil hatte und dann auch gerade später in den Aufspaltungen, in diese tausenden K-Gruppen, das fand er unerträglich so als geläuterter Sozialdemokrat.
Diesen Generationenkonflikt, wie das aussah zwischen 68ern, Generation Golf, das ist ja quasi die Mittelgeneration, und der Kriegsgeneration, das besprechen wir auch gleich noch hier in SWR 2 Tandem mit J.S. Jochimsen, Kabarettist und Autor. Ganz aktuell erschienen sein Erzählband Mama und Papa hatte ich nicht, ich musste Renate und Eberhard sagen, eine literarische Reise zu seinen 68er Eltern. Sie hatten schon erzählt von Ihrem Großvater, und dass Sie da gemerkt haben, da gab es Generationenkonflikte, die Sie nicht richtig einordnen konnten. Im Buch kommt das gar nicht so richtig vor. Also diese 68 als Generationenkonflikt, das spielt da für Sie keine Rolle. War das nichts einfach jetzt für diese Erzählung? Warum nicht?
Es war nichts für die Erzählung, weil die streng aus meiner Sicht geschrieben ist oder aus der Sicht meines Buch-Ichs. Und die Auseinandersetzung meiner Eltern mit ihren Großeltern habe ich ja nicht erlebt. Das ist etwas, was ich mir später angeeignet habe im Studium und durch viel Lesen. Aber ich wollte immer diesen unmittelbar kindlichen Blick behalten für diese literarische Arbeit. Und das war auch, sagen wir mal, es war auch ein satirischer Kniff. Man kann als Kabarettist sich auf eine Bühne stellen und kann warnen, Neonazismus ist gefährlich, oh, 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 wir müssen den Anfängen wehren. Oder man kann es biografisch machen. Und ein kleines Kind, wie ich mich da schildere, das seinen Opa liebt, der aber in vielen seiner Handlungen eine unglaubliche Grausamkeit und Brutalität an den Tag legt, ist eine andere Form des satirischen Zugangs, die mich sehr gereizt hat. Und die Geschichten finden sich dann schon, dass ich immer den Opa geliebt habe und der ist mit uns im Wald und hat uns gezeigt, wie man mit Fröschen spielt, dass wir auch rauchen können und so. Und eigentlich immer diese Gewalt und dieses Schweigen mit sich rumtrug, aber mit den Enkeln ganz prima umgehen konnte.
Ansonsten kommt ja noch die Großmutter vor, wegen der sie ein Dosenmilchtrauma haben, beziehungsweise da kommt ja dieser Generationenkonflikt auch, also der sich dann eben an der Dosenmilch entzündet, nicht am Krieg, sondern daran.
Genau, genau. Für meine Eltern war Dosenmilch die größte Provokation, die man sich vorstellen kann, weil Milch hat aus einer Kuh zu kommen und nicht aus einer Dose eingedickt, und ich habe es als Kind natürlich geliebt wegen dieses Bärchen drauf, dieses Bärenmarkenbärchen, und habe dann darüber geschrieben. Und es ist natürlich, das kennt man ja aus der ganzen Debatte um die Generation Golf. Also das Buch Generation Golf ist zeitgleich mit damals mit dem Dosenmilchtrauma erschienen. Diese Markenfixiertheit und diese, ja, oberflächliche Surfen durch die ausgehenden 80er, 90er Jahre ist natürlich für sehr politisch denkende 68er Eltern eine Riesenprovokation. Und ich glaube, es ist ein verständlicher und erklärbarer Rollback, aber als literarisches Signet natürlich ein Riesenfundus.
Mhm. Politisch indifferent, sexuell desorientiert, aber immer gut gekleidet. So haben Sie diese Generation Golf ja auch mal beschrieben. Und eine Generation, die immer Fun hat. Fun, das liest man schon so mit einem vorwurfsvollen Ton.
Ja, natürlich. Diese Spaßorientiertheit. Man hat ja, glaube ich, diesen Begriff der Spaßgesellschaft, der Nachfolgegesellschaft geprägt. Und das stimmt auch. Das war schon sehr, sehr Event- und Freizeit-Fun-orientiert. Was aber, wenn man es zurückspiegelt auf die Elterngeneration, eigentlich auch zutreffend wäre. Weil die haben im Blick ihrer Eltern wiederum, also der Kriegsgeneration, Musik gehört und rumgegammelt. Das waren ja die Gammler, die nichts arbeiten, die immer nur Spaß haben wollen. Dabei haben die 68er das sehr, sehr ernst genommen. Und ich glaube, man kann gegen die Rave-Gesellschaft oder wie man die auch immer nennen mag, der wir jetzt zugehörig sein sollen, der Generation Golf, kann man viel vorwerfen. Aber dieses Spaßorientierte war gegen den zum Teil dogmatischen Ernst, den uns die Hippies in ihrer Nachfolge eingebrockt haben, auch notwendig.
Jetzt tatsächlich aber unsere Generation, diese Generation Golf, die 68er Kindergeneration, ist tatsächlich aber auch so ein bisschen merkwürdig, wenn man sie mal wiederum sieht. Unsere Eltern, die hatten 68, eine Revolution, Dutschke. Unsere Kinder haben Internetanschluss und Obama. Und wir hatten einen Golf, VW Mittelklassewagen und die neue Deutsche Welle.
Ja, die verlorene Generation. Ja, man streut ja da soziologisch noch die sogenannten 78er ein, also die da politisiert waren, aber da sind auch wir beide zu jung. Also ich bin 70 geboren, ich weiß nicht, Sie sind 73 geboren, sagen wir selbe Generation. Mhm. Natürlich ist es diese ganz seltsame Bonanza-Rat, wo die ganze Kindheitsfrage, ich habe das mal so formuliert, Pelikan, ist eben nicht links oder rechts, sondern GH oder Pelikan. Ja. Das waren so die beiden Schuldinger. Und man hat uns, wenn ich das wirklich in Anführungszeichen sagen darf, ja immer auch so ein komplettes politisches Desinteresse, ein reines, ja, Durchschlängeln und auf der Suche nach dem bestmöglichen Job vorgeworfen. Ich glaube, dass solche Zuschreibungen pass pro toto nicht stimmen. Aber was wahr ist, ist, dass die großen epochenmachenden Einschnitte tatsächlich, glaube ich, später und früher waren.
Hm. Jetzt haben wir 50 Jahre 68. Der Musiker und Autor Peter Licht hat ein Lied geschrieben. Ich glaube, es ist jetzt nicht neu, aber auch zum Thema Umgang mit 68ern. Sinngemäß singt er da, die 68er mögen sich jetzt doch gerne zum Dia-Abend treffen oder sich ihre Poesiealben zeigen. Aber ansonsten dürften sie jetzt auch gehen. Der Refrain heißt: Und bitte ruft uns nicht an. Vielleicht rufen wir an. Können Sie so eine Haltung nachvollziehen, so ein leichtes Nase voll jetzt?
Kann ich nicht nachvollziehen, aber würde den Peter Licht aber sofort in Schutz nehmen, weil der spielt sehr mit etwas, was in der Jetztzeit, in unserer Gegenwart sehr relevant ist. Man baut speziell im politischen Diskurs, im medialen Diskurs etwas auf, was man, ich glaube, negativ wird es rot-grün versiffter Mainstream genannt, als wäre die herrschende Doktrin, die Meinungsführerschaft eigentlich wären das die 68er, also rot-grün, sehr liberal und CSU-Politiker rufen zu einer konservativen Revolution auf, was kompletter Unsinn ist. Also wenn man sich schon die beiden Wörter anschaut, geht das nicht zusammen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, was es selbst mein eigener Zugang angeht, als Lied zugespitzt in diese Debatte reinzuschreiben, finde ich super. Also ich finde den Song gut, würde jetzt aber meinen Eltern heute nicht mehr sagen, ruft mich nicht mehr an. Das haben die auch aufgehört. Die sind alle in Rente. Die haben ihre Schäfchen im Trockenen, haben ihre WG-Erfahrungen bereits Ende der 70er ad acta gelegt und haben Karriere gemacht. Und mittlerweile sind sie sehr mit sich versöhnt in Rente und gucken mit liebevollen Augen auf ihre Eltern, ihre Enkel und Urenkel. Ich glaube, die Meinungsmacht der sogenannten Alt-68er ist gar nicht so groß.
Sagt der Kabarettist Jess Jochimsen, Kabarettist, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Das war mal der erste Satz eines Auftritts oder einer Bühnennummer von Ihnen. Da stellen Sie auch noch ein paar weitere Fragen ans Publikum bzw. ein paar Forderungen. Wo ist die Renitenz hin, die man in der Jugend hatte, der Mut und die Idole? Es braucht Poesie und Rock'n'Roll und Sex, alle sind zu brav. Ja, wie sieht's damit aus? Wo ist denn heute das Protestpotenzial geblieben?
Weiß ich gar nicht. Ich bin ja jetzt kein junger Mensch mehr. Ich müsste das eher dann auf meinen Sohn projizieren.
Aber Sie vermissen es.
Ich glaube, also das Zitat, was Sie gerade gebracht haben, ist aus einem Programm, was auch tatsächlich schon 20 Jahre alt ist. Ich, für meinen Teil, ich kann jetzt für mich sprechen, bin ein großer, Protestierer. Sowohl im Leben als auch speziell in meiner Kunst, weil es gibt genug Dinge, die man ansprechen sollte. Mein aktuelles Programm zum Beispiel geht sehr um dieses Abschließen in Europa, ne? Dieses, wir machen die Grenzen zu, die Routen dicht, England und Amerika sagen sorry, we closed und so ein Rollback zurück in die Vergangenheit, dass die Menschen sagen, wir haben Angst vor diesem ganzen neuen Wirren und Globalisierung, früher war alles besser, ich will, dass es wieder so wird wie früher, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin ein großer Verfechter der offenen Gesellschaft und man kann das auch aufs Thema unseres Gesprächs zurückspiegeln. Je älter ich werde, desto mehr fliege ich manchmal mit Fahnen zur Politik meiner Eltern zurück und weg von dem, was mir beispielsweise sich liberal gerierende Kräfte der Gegenwart anbieten.
Ja, also jetzt habe ich Sie konfrontiert mit einem Satz aus einem 20 Jahre alten Programm, aber ein 25-jähriges Kabarett-Jubiläum ist auch dieses Jahr, glaube ich.
Letztes Jahr war das.
In einem Interview habe ich auch einen anderen schönen Satz von Ihnen gefunden zu Ihrem Selbstverständnis dabei. Auch für Unterhaltung braucht es eine Haltung.
Finde ich ganz absolut extrem wichtig. Ich finde, wenn man sich zur Aufgabe macht, Menschen zu unterhalten oder gar zum Lachen zu bringen. Ich persönlich kann mir nichts Schöneres vorstellen oder auch mal zu rühren, wenn ich ein Lied singe oder sowas. Finde ich eine ganz große Qualität und finde ich wunderschön. Also ich finde dieses etwas Vorspielen, anderen einen schönen Abend bereiten als Beruf. Ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, aber ohne Haltung geht's nicht. Und es ist auch wirklich egal, ob das Comedy ist oder Rock'n'Roll. Ich glaube, man spürt es irgendwie. Irgendwann, ob es jemand nur macht, weil er meint, da kann man jetzt ein bisschen Geld damit verdienen, da gehört ein Herzblut rein, da gehört eine Leidenschaft rein und da gehört immer meiner Meinung nach auch eine klare Haltung rein, was gut ist, was schlecht ist, was sich nicht gehört und wo der Weg hingehen könnte.
Sie hatten es davor schon kurz angedeutet, also Ihr aktuelles Programm beschäftigt sich auch mit der Situation, wie wir sie alle erleben, also Thema Grenzen, Thema Offenheit. Für den Kabarettisten derzeit, ich frage mal anders, also wenn Sie sich überlegen könnten, 68, rot-grüne Koalition oder Zeiten wie jetzt? Was ist für einen Kabarettisten die beste Zeit?
Das ist eine Frage, die ich mir überhaupt nicht stelle. Okay. Und Sie auch ganz viele Kabarettisten übrigens nicht, die ich kenne, Kolleginnen und Kollegen. Ich kann es mir ja nicht aussuchen. Ja. Also es ist ja nicht, dass ich da sitze, oh, das ist ja super, dieser amerikanische Präsident, da muss ich ja gar nichts mehr arbeiten, da brauche ich nur noch zitieren. Das kann es ja nicht sein. Also das ist ja keine Satire, sondern es ist halt, dass man das vorliest und sich drüber mokiert. Ich kann es mir nicht aussuchen, also lebe ich in der Zeit, in der ich lebe. Und an der gibt es sehr vieles, was ich beängstigend finde. Und dann läuft es halt auch mal darauf hinaus, ein, zwei Jahre sehr viel mehr Benefits-Auftritte zu spielen für Initiativen, die ich super finde, als in anderen Jahren, und bestimmte Sachen auch im Programm aufzugreifen. Ich glaube, wir hatten jetzt, wo wir keine Regierung hatten, war übrigens ganz schick, wie ich finde, die paar Monate, lief ganz gut, waren, glaube ich, 25 Artikel in der FAZ und in der Welt über die Weimarer Republik, dass es jetzt wieder ernst wird und wir haben ja so viel AfD und so weiter. Kam immer dieser Weimarer Republik-Ansatz, der ja historisch völliger Unsinn ist, aber mir ist wieder was eingefallen aus der Schule, dass wir einen Geschichtslehrer hatten, der damals immer einen Satz gesagt hat, den ich damals nicht kapiert habe. Und heute kapiere ich den. Der hat immer gesagt, die Weimarer Republik ist nicht deswegen gescheitert, weil die Demokratie zu viele Feinde hatte, sondern zu wenig Freunde. Hm. Und das habe ich jetzt erst kapiert, dass man ja sehr immer auf die Feinde guckt. Also sei es medial, ich glaube, über die 13% AfD wird 1000-mal mehr geredet als über die 87%, eine überwältigende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die sich für eine offene demokratische Gesellschaft ausgesprochen haben. Es geht um die Freunde.
War auch dann ja zum Beispiel die Idee bei dem Pulse of Europe, dass man gesagt hat, unbedingt, man kann nicht immer nur den Nachrichten von Eurokritikern hören, man muss halt dann selber auf die Straße gehen und sagen, ich find's gut.
Ich habe auch hier, also bei der Pulse of Europe Demo eine Rede halten dürfen. Ich finde das auch ganz wichtig. Also die jungen Leute zum Teil kapieren das auch überhaupt nicht, was da abgeht. Also die sind sehr viel internationaler, polyglotter, als das wir sogar sind. Also da ist auch meine große Hoffnung. Also man sagt immer so schön, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Die machen das schon ganz gut und das gefällt mir auch.
Nochmal kurz aufs Kabarett zurück. Was würden Sie sagen, wie viel systemverändernde Kraft steckt im Kabarett? Oder ist dann doch zu viel Katharsis auch zu drin, zu viel Lachen und über Missstände und danach geht man nach Hause? Es bleibt aber dann doch irgendwie, wie es ist.
Also das ist ja so die Standardfrage, was kann man damit verändern? Und dann gibt es immer die Standardantwort, natürlich nichts. Außer dass die Leute, die da hinkommen, die sich bewusst für diesen Abend entscheiden, die sind ja in der Regel jetzt keine totalen Dösbacken. Also ich meine, wer geht denn ins Theater? Das sind 5% der Deutschen, gehen überhaupt nur ins Theater. Da muss ich mich doch nicht hinstellen und denen eine andere Weltsicht aufoktroyieren, was ich eh immer ausgesprochen unspannend und vor allem sehr ununterhaltsam finde. Aber ich glaube, dass die Kraft der Kunst groß ist. Und es ist wirklich egal, ob das ein Bild ist, ob das ein Song ist, ob das ein Bühnenprogramm ist, ob das ein Buch ist. Geschichten reißen einen mit, Lieder berühren einen und so weiter und so fort. Und einen guten Abend zu haben in der Gemeinschaft ist schon mal nicht nichts. Und wenn dann die ein oder andere erhellende Erkenntnis da ist, dann ist das oft mehr, als man verlangen kann.
Jess Jochimsen, Kabarettist und Autor in SWR 2 Tandem zu Gast. Autor nicht nur von Bühnenprogrammen und satirischen Erzählbänden. Sie haben auch ein Buch gemacht mit Fotografien, haben Sie, gibt es jetzt auch in dem Buch Mama und Papa hatte ich nicht, gibt es auch ein paar Beispiele, mit Fotos oder Fotografien von so irgendwie so Hinweis- und Reklameschildern, die immer so ein bisschen die Geschichte erzählen. Woher kam dieses Faible oder die Idee? Das funktioniert super.
Ja, ich habe tatsächlich zwei Bildbände jetzt mittlerweile, wo nur so Fotos drin sind. Das kam auch schon lang her aus einer Laune, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr geglaubt habe. Also ich bin irgendwann mal, glaube ich, vorbeigekommen an einem Fachhandel für Senioren, Behinderte und Linkshänder. Und das habe ich gesagt, wenn ich das erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Und dann habe ich es fotografiert. Oder in Dinkelsbühl an Schmitz Fashion Point, aber in Frakturschrift. und daneben der McDonald's in Frakturschrift. Und das war so seltsam. Und diese Stadtrand, so Bestattungsinstitute und Kneipen und Verrammelte, so eine trotzige Würde des städtischen Hinterlandes. Und ich zeige die Bilder als Dias und mache eben so Bildbände als sehr ungefilterte, ja, Straßenfotografie, Street Photography. Ich nehme das sehr ernst und wundere mich manchmal, wie sehr die Leute dann doch lachen, wenn sie die Bilder sehen. Manchmal sind sie sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Und so gelb gerauchte Gardinen mit irgendwelchen Puppen drin. Es ist die Welt, in der wir leben.
Ein anderes Buch ist auch noch kürzlich von Ihnen erschienen, Mitte, Ende 2017. Ihr zweiter Roman, Abschlussball, das ist die Geschichte des Beerdigungstrompeters Martin. Ein Kritiker hat es genannt, einen depressiven Abenteuerroman, was finde ich schon mal ganz hübsch klingt. Aber Beerdigungstrompeter, wo kam die Idee her?
Diese Idee hatte ich schon ziemlich lange. Also mich faszinieren Friedhöfe, mich fasziniert der Umgang, den wir pflegen mit dem Tod. Sehr, sehr tabuisiert, viel tabuisierter als Sex beispielsweise. Und als ich dann mich ein bisschen eingelesen hatte und das auch ein paar Mal erlebt habe, wie auf Beerdigungen von Leuten, die mir teilweise sehr nah waren, musiziert wurde, ist mir klar geworden, dass es Menschen gibt, die das beruflich machen. Und dass diese Gilde, diese Zunft, diese Berufung eines Trauergeigers oder Totentrompeters sehr, sehr weit zurückgeht. Und ich gedacht, das wäre ein Beruf, wo ich gern mal einen Helden ausstatten würde damit. Und habe das dann einem Menschen zu Beruf gegeben, der wirklich sein Leben danach ausrichtet, dass bloß nichts passiert, keine Abenteuer, nichts Unvorhergesehenes, alles klein und überschaubar und ein bisschen depressiv. Und der wird in ein Abenteuer katapultiert. Das ist eine Art hat. Ja, ich habe 4 Jahre dran geschrieben. Es ist einfach reine Literatur. Also es ist wirklich keine Satire. Das war mir irgendwie wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Spielt auch in meiner Heimatstadt München, wo ich mich sehr gut auskenne. Und es berührt sehr viele Menschen und es ist grotesk genug, dass man auch mal lachen kann.
Der zweite Roman, Bellboy, hieß der erste von 2005. Jetzt der Abschlussball, 25 Jahre Kabarett, was schreibt sich leichter, Bühnenprogramme oder ein Roman?
Ich finde, also Bühnenprogramme sind wirklich so, dass bei mir auch, da schreibe ich und komponiere einen Song und spiele den vor, aber die verändern sich doch auch sehr durch Sprechen. Dann passiert wieder etwas, was ich aufnehme und so weiter. Die sind sehr oral und sehr im Fluss. Und bei einem Roman ist ja dieses Schreckliche, dass man weiß, irgendwann kann man nicht mehr umschreiben. Das bleibt dann so, im besten Fall für die Ewigkeit. Und das war immer mein Kindheitstraum, war es immer schon, einen Roman zu schreiben. Und jetzt habe ich den zweiten geschrieben. Ich bin manischer Leser und habe auch Literatur studiert. Meine Hochachtung vor dieser Kunst ist so unglaublich hoch und ich habe so wahnsinnig lang gebraucht, bis ich es dann loslassen konnte. Und wir gesagt haben, jetzt wird er aber mal veröffentlicht, dass sich das definitiv anders schreibt. Viel länger, wenn man so ein 300-Seiten-Buch hat, da sind ein paar tausend Seiten in den Papierkorb gewandert, was aber auch ganz normales Handwerk eines Schreibenden ist.
In einem Interview, das erschienen ist in der Zeit, als der Roman rauskam, da haben Sie davon gesprochen, dass Sie jetzt wieder ein Kabarettprogramm schreiben wollen, weil die Zeiten so sind, dass man ein bisschen eingreifen sollte. Das Programm ist jetzt fertig, heute wegen gestern geschlossen, spielen Sie jetzt schon zur Zeit. Sie schreiben, es ist ein Kampf um unsere offene Gesellschaft, der sich lohnt, wir haben was zu verteidigen.
Genau, das ist genau das, was wir vorher schon gesprochen haben. Es klingt jetzt auch so hochtrabend, ich muss jetzt Kabarett machen, um die Welt zu verändern. Genau genommen musste ich ein Kabarettprogramm schreiben, weil ich ja von was leben muss. Und vom Bücherschreiben kann man in Deutschland eigentlich praktisch nicht mehr leben. Also man muss dann schon sehr viel Stipendien kriegen und Aufenthaltsstipendien und viele Lesungen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir quasi durch die Bühne das Schreiben finanzieren kann und sich das gegenseitig befruchtet. Aber in der Tat ist es tatsächlich so, glaube ich, dass wir in Zeiten leben, wo es nicht mehr reicht, darauf zu vertrauen, dass das schon alles wieder gut wird und sich alles wieder einrenkt, wie wir vorher gehört haben, sondern ich glaube, wir müssen was dafür tun. Es ist auch so eine Binsenweisheit, dass man die Demokratie viel leichter verteidigen kann, solange es sie noch gibt. Und ich habe Bekannte in Polen und ich habe Freunde in Ungarn, wo das nicht mehr so ist. Und es ist nicht irgendwie am Ende der Welt. Also diese Verantwortung spüre ich doch, zu sagen, dass es etwas, dass wir in sehr guten Zeiten leben und dass es Anzeichen gibt, die die Welt definitiv schlechter machen wollen. Und dagegen aufzustehen, finde ich jetzt gar nicht verkehrt.
Sie klingen ganz prinzipiell, aber wie ein eher optimistischer Mensch.
Was heißt optimistisch? Ich bin tatsächlich ein bisschen optimistisch, weil ich glaube, also rein historisch leben wir wirklich in der besten Zeit. Mhm. Also die sogenannte offene Gesellschaft. Und egal, ob man jetzt Karl Popper als Referenz nimmt, der dieses berühmte Buch geschrieben hat, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, ist das erfolgreichste Modell, was wir in der Geschichte erlebt haben. Also diese 70 Jahre kein Krieg, diese 70 Jahre unglaublichen Wohlstand, das ist ja nicht zufällig entstanden. Also dieses System, dem wir anhängen, dieser Verfassungsstaat in Deutschland, hat sehr viele Vorzüge, und alle Bestrebungen, den wieder in einen Nationalstaat umbauen zu wollen oder Bestrebungen, niemand mehr hineinzulassen, wo der Austausch doch so wichtig ist, ist doof. Und wenn er populistisch geführt wird, dann müssen wir eben mit sehr viel Scham und sehr viel Lust, auch dieses Land weiterzugestalten, dagegenhalten. Ich glaube, wir sind cooler als die.
Ja, sehr gut. Also
wir haben die bessere Laune.
Jess Jochimsen, perfektes Schlusswort. Kabarettist, Autor. Er war zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Sein aktuelles Buch ist der Erzählungsband Mama und Papa hatte ich nicht. Ich musste Renate und Eberhard sagen. Das sind Geschichten, die früher schon mal erschienen sind. Jetzt nochmal Anlass 50 Jahre 68 zusammengefasst. Und auch, es erschien bei DTV. Und dort ist auch der Roman Abschlussball aus dem letzten Jahr erschienen.
Bedanke mich sehr. Das war doch jetzt mal ein schönes Interview. Mensch.
Danke, wunderbar.
Dass ich das
danke.
Noch erleben darf im Südwestrundfunk. Alle vorbereitet, alle glücklich. Mensch.
Wunderbar, in dieser Woche auch noch live zu erleben. Jess Jochimsen auf der Bühne. Übermorgen, Freitag, 13. April in Leichingen.
Es klingt ja wie ein Scherz.
Frössle. Es klingt, also abergläubisch sind Sie offensichtlich nicht.
Nein.
Sehr gut.
Ich spiele da, wo man mich lässt. Am Samstag bin ich in Stuttgart.
Theaterhaus. Hey, habe ich
alles
ja.
Alles wird gut.
An beiden Abenden das Programm heute wegen gestern geschlossen. Toi, toi, toi dafür und vielen Dank, Jess Jochimsen.
Und ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rudyard Hasel. Ich bin Martin Gramlich. Einen schönen Abend für heute.